Vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf und habe zu Hause gerungen und nachgedacht, was wir predigen. Und mein Herzensanliegen für heute ist, seit 1991, wie in der ersten Stunde erwähnt, bin ich ein fleißiger Bibelleser. Und es gibt ein Buch, das mir als Christ in all diesen Jahren sehr geholfen hat, als Christ. Und dieses Buch möchte heute ein bisschen beleuchten, euch ein bisschen einen Einblick geben, einen Überblick geben und für unser Leben motivieren. Und das Ganze ist das Buch Prediger im Alten Testament. Ich würde euch bitten, wer eine Bibel mit hat, zur Verfügung hat, einmal das Buch Prediger aufzuschlagen. Bei Heid, oder? Hat sie wahrscheinlich ausgeschaltet, kann das sein? Super, danke. Das ist Buch Prediger, geschrieben vom Salomo. Und dieser Salomo, wenn man Christen fragt, dann was denkst du, wenn du Salomo hörst? Dann kommt es meistens wie aus der Pistole geschossen. Weisheit. Weisheit. Und in diesem Buch Prediger, da geht es 53 Mal geht's um Weisheit. Ich habe das Buch überschrieben mit Weisheit für dieses Leben unter dieser Sonne. Wenn man das Buch Prediger mehrmals liest, merkt man, es geht um Leben. Es geht um Lebensereignisse, es geht um Lebende, es geht allein der Begriff 26 Mal Leben, lebte. Es geht im Kontext um das, was Salomo, der König, erlebte. Es geht um die Ungerechtigkeiten des Lebens, um die Freuden des Lebens, was schön ist, was traurig ist, was übel ist, was im Leben so alles geschieht. Und dieser Salomo, der spricht in diesem Buch aus seiner großen Erfahrung. Und ich lese meistens die Bibel vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und jedes Mal komme ich dann zum Leben vom Salomo. Und ich lese in 1. Könige Kapitel 11 und ich werde dann jedes Mal ein wenig traurig. 1. Könige Kapitel 11, der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen, fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen neigten sein Herz. Vers 6, und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammons, und so weiter. Man ist am Lebensende vom Salomo, man liest diese Situation, man liest diese Eindrücke, und es heißt dann im Vers 43 vom selben Kapitel, und Salomo legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt seines Vaters David begraben. Und sein Sohn Rehabeam wurde an seiner Stelle König. Und jedes Mal beim Lesen denke ich mir irgendwie, wie traurig das Lebensende beschrieben. Es bleibt irgendwie offen, was ist jetzt? Und dann stirbt dieser Salomo. Und die große Frage, die ich zu Beginn stellen möchte, oder die ich mir immer stelle oder gestellt habe, hat dieser Salomo noch Buße getan? Gab es noch irgendwie eine Wiederherstellung, eine Klärung vorm Angesicht Gottes? Ich sage ganz persönlich mal meine eigene Meinung, meine persönliche. Ich denke ja. Ich denke ja, weil in dem Kapitel, wo ich jetzt gelesen habe, da steht 1. König 11, Vers 41, und die übrige Geschichte Salomos und alles, was er getan hat und seine Weisheit, ist die nicht geschrieben in dem Buch der Geschichte Salomos? Also am Lebensende vom Salomo rückblickend ist nicht sein ganzes Leben und seine Geschichte und die Weisheit. Also wenn man so aufs Leben zurückschaut, ist es laut eingestellt, gell? Entschuldigung. Sonst haben wir das Mikrofon weg. Die Weisheit Salomos, das ist der Rückblick auf sein Leben. Kann man jemand, der so in Torheit endet, sein ganzes Leben zurückblicken und schaut es an, die Weisheit von dieser Person? Ich denke nicht. Da muss noch was passiert sein. Im zweiten Buch Chroniker, Kapitel 11, Vers 17, da ist auch sein ganzes Leben erwähnt und im Kontext ist sehr positiv. Und es heißt hier, schaut es an, den gesamten Weg Davids und Salomos. Wie positiv. Wieder das ganze Leben überblickt. Und ich schaue zurück und positiv. Das nächste Argument, warum ich glaube, dass er Buße getan hat, Salomo ist stets ein Bild auf den Messias. Wäre das würdig, einer, der so in Torheit endet, als Bild für den Messias verwendet zu werden? Mein nächstes Argument, das Buch Prediger, ist das Zeugnis eines Mannes, der einfach auf der Suche nach Leben sie verirrt hat. Der irgendwie noch Sinn, noch Freude gesucht hat und der sie verirrt hat und der dann am Schluss sagt, bitte, bitte, lerne aus meinen Fehlern und mach's nicht gleich wie ich. Das ist für mich die beste Erklärung, wie das Buch Prediger entstanden ist. Das Buch Prediger, ein Buch der Reue, eine Predigt, eine Buße des Widerrufens, wo er klagt und sagt, diese und jene Fehler habe ich gemacht. Und wenn man alles liest, was dieser Prediger da schreibt, dann muss man schon relativ alt sein, um das alles erlebt zu haben. Also kein Jüngling. Die beste Erklärung zur Entstehung des Buches. Ein Mann, der sagt, ich habe dieses und jenes getan. Und bitte mach das Gleiche nicht. Lerne aus den Fehlern. Und das Schöne in dem Buch Prediger, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang beim Lesen und beim Lesen der Ausleger, denkt man, so ein frustrierendes Buch. Immer wieder Haschen nach Wind, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Aber wenn man ganz genau studiert und schaut, dann merkt man, dieser Salomo bietet uns ganz klare Lösungen. Der erste Abschnitt, ich gehe davon aus, dass ihr vertraut seid mit dem Buch Prediger, dass ihr ein wenig belesen seid, die Lebensgeschichte vom Salomo doch ein wenig kennt. Prediger Kapitel 1 und 2, der Prediger Salomo ist auf der Suche nach Leben. Er ist auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach Glück, nach Geborgenheit. Was ist eigentlich dieses Leben? Und er probiert, sein Leben zu erfüllen mit Vergnügungen, mit Frauen, mit Reichtümer, mit Kultur, mit Bildung, mit Sänger, mit Häusern, mit Parkanlagen. Ich habe da ein Zitat von mir, sehr interessant. Damals trafen erstmals zwei Teenager namens John Lennon und Paul McCartney aufeinander. Als die Beatles wurden sie zusammen mit George Harrison und Ringo Starr die erfolgreichste Musikgruppe aller Zeiten. Von ihrem ersten Auftritt 1960 bis zu ihrer Auflösung 1970 veränderten sie die Popkultur nachhaltig. Sie brachen und halten teilweise bis heute jeden Rekord an Verkaufszahlen für Konzerte und Schallplatten damals. Schon Ende 1963 erreichte ihre Popularität nicht gekanntes Ausmaß, die sogenannte Beatlemania, den Höhepunkt. Und am Höhepunkt ihres Erfolges haben diese Pilzköpfe ein sehr bemerkenswertes Zitat von sich gegeben. Da steht, wir haben fast alles, was man sich mit Geld kaufen kann, sagten sie. Wenn du erst einmal so weit bist, dann bedeuten dir käufliche Dinge nichts mehr. Dann suchst du nach etwas ganz anderem, etwas anderem, als auf seinem Gebiet alles erreicht zu haben. Etwas anderes als maximalen Reichtum. Etwas anderes, als dass einem die ganze Generation junger Menschen zu Füßen liegt. Ja, wonach suchten die Jungs denn bloß? Die haben wirklich alles gehabt, was man sich vorstellt. Alles erreicht und irgendwie, war die Seele nicht zufrieden. Okay. Salomo hat es mit allem probiert und er hatte Möglichkeiten mehr als du und ich, gehe ich mal davon aus. Er war einer der Reichsten, einer der Weisesten, einer der berühmtesten Könige. Und er betrachtet das Leben und ist irgendwie nicht erfüllt. Ich muss denken an die Fußballfans, die Champions League schauen, und zwar, ich weiß nicht mehr das Jahr, aber einer der entscheidenden Torschützen beim Champions League-Finale, der trifft und Millionen schauen zu vor den Fernsehern weltweit. Und er sagt, das war ein Gefühl des Lebens, des Glücks, man kann es sich nicht vorstellen. Und in derselben Nacht bekennt der gleiche Fußballprofi, überfiel mich in meinem Hotelzimmer eine Leere, eine Sinnlosigkeit, es war nur sehr kurz. Was ist Leben? Also ich habe mich 91, 92 bekehrt, der Traum eines jeden Österreichers ist, my home is my castle, so ein eigenes Haus, gell? Und das war für mich eins der größten Entdeckungen. Ich war eingeladen als junger Christ bei einem christlichen Ehepaar und die haben so ein Traumhaus für mich gehabt, so Haus am See, gell? Und mit allem, was dazugehört. Und sie haben uns so durch das Haus geführt und ich gefragt, ja, und die Küche und das Wohnzimmer und der Blick auf den See. Und ich wollte immer irgendwie erfahren, und ist es jetzt genau, das war immer mein Wunsch, ist es jetzt, was Leben bringt? Ich wollte immer irgendwie von diesen Christen hören. Und desto mehr ich versucht habe zu hören, das ist Leben, das ist wirklich die Erfüllung, das ist der Traum meines Lebens, desto mehr habe ich gemerkt, das ist scheinbar nicht die Erfüllung. Die Ehe ist auch nicht glücklicher und sie haben mir gar nicht so einen sonderlich glücklichen Eindruck gemacht. Was ist Leben? Henry Martin war einer der größten Gelehrten, die es je gab. Der hat am Höhepunkt seines akademischen Triumphes gesagt, ich war durchaus überrascht, nach einem Schatten gegriffen zu haben. Salomo versucht es mit Häusern, mit Frauen, mit Parkanlagen, mit Reichtum, mit Gesang, mit Ausbildung, alles, was man sich vorstellen kann. Und er sagt, es ist ein Haschen nach Wind. Es ist wie das Greifen nach einem Schatten. In Prediger, ihr habt es den Prediger aufgeschlagen, Kapitel 2, Vers 10, da steht, und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all seiner Mühe. Und das war mein Teil. Und ich wandte mich hin zu all den Werken meiner Hände, die ich gemacht, mich abgemüht. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Es ist irgendwie, dieser Salomo sucht irgendwie Erfüllung in diesen Dingen, in diesen Ausbildungen, in diesen Menschen, in diesen Parkanlagen. Und er sagt, irgendwie, es macht mich nicht glücklich. Und für mich total schön, ich lese Kapitel 2, Vers 24, ich denke, es ist ein Ergebnis. Er untersucht, er studiert, er denkt nach, er probiert aus. Ein sehr wissenschaftlicher Vorgang. Und er kommt zum Ergebnis. Kapitel 2, Vers 24, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt. Und ich denke, in diesem Kontext steht Essen und Trinken für alles, was vorher war. Und die Frau und die Parkanlagen und die Häuser und modern der Rolls Royce und wie soll es, was ihr alles zu Hause habt, gell? Es gibt nichts Besseres, diese Dinge zu genießen, essen, trinken, ein Bild für all diese Sachen. Und die Seele Gutes sehen lässt bei all seinen Mühen, auch sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Ich fände es einen so einen wunderbaren Schlüssel. Der Salomo studiert, er probiert und er kommt zum Ergebnis und er sagt, wenn du Freude haben kannst in deinem Leben, wenn es überhaupt möglich ist, dich zu erfreuen an deiner Gesundheit oder an einer Frau oder an einem Auto oder an einer Parkanlage oder was immer du auch hast und das zu genießen und dich zu freuen, wenn das gelingt, dann bemerke und halte fest, es ist ein Geschenk Gottes. Denn, Zitat, denn wer kann essen und trinken und fröhlich sein ohne mich? Ich glaube, das ist der Schlüssel. Für mich war das als junger Christ so ein Highlight und ich möchte mir das behalten. Sehr groß ist die Gefahr des Menschen, auch des Christenmenschen. Man glaubt tatsächlich, in einem Haus Lebenserfüllung zu finden. Oder in einer Beziehung Lebenserfüllung zu finden. Oder man glaubt, irgendwie in seinem Hobby wirklich das Leben und die Fülle des Lebens zu finden. Und das Schöne ist, das Ergebnis seiner Recherche ist nicht schwarz-weiß. Er sagt nicht, das ist alles Haschen nach Wind, das ist Nichtigkeit. So quasi, jetzt gehen wir in die Askese und verzichten und gehen ins Kloster. Sondern er sagt, nein, die Fülle des Lebens liegt weder in den Dingen selbst, noch in der Askese, sondern die Dinge in Abhängigkeit mit und von meinem Gott zu genießen, mit meinem Gott durchs Leben zu gehen. Wer kann essen und trinken und fröhlich sein ohne mich? Eine klare Recherche. Ich habe es überschrieben, den ersten Abschnitt. Genieße die Gaben, die Dinge, was im Leben auf dich zukommt, in Abhängigkeit von Gott. Wie Blaise Pascal, der große Mathematiker, sagt, es gibt ein Vakuum im Menschen und dieses Vakuum im Menschen kann nur Gott selbst ausfüllen. Das ist die Lösung. Vergiss es als Christ, als Christenmensch nicht. Ich rede zu mir selber. Der zweite große Abschnitt in Kapitel 3, ganz bekannt, alles hat seine Zeit. Sterben, Leben, Steine sammeln, Steine schmeißen, Krieg, Frieden, ganz bekannt. Und was für mich sehr bemerkenswert ist, in diesem Abschnitt, da geht es auch um viele Übel. Da ist die Rede von Krieg und Frieden. Da ist die Rede von Trauer und Freude. Es ist die Rede von Einsamkeit und irgendwie doch nicht einsam zu sein. Die Rede von etwas aufzubauen und etwas niederzureißen. Es ist ein Kreislauf, wo alles seine Zeit hat. Und in diesem Kreislauf sind auch viele Übel. Und von den Übeln bekommt man im Buch Prediger genug. Kapitel 4, Vers 1, da ist Unterdrückung. Und das war nicht nur zur Zeit des Predigers. Unterdrückung auf diesem Planeten, man schaut bei uns Zeit im Bild, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland heißt, Tagesschau, oder? Heißt das bei euch? Und man kriegt einen Überblick, einen Einblick über die Nachbarländer und diese Welt. Unterdrückung. Kapitel 4, Vers 1. Unterdrückung in Kriegszeiten. Unschuldige Bevölkerung wird unterdrückt. Kapitel 4, Vers 4. Die Eifersucht auf diesem Planeten ist unglaublich. Der Geist der Eifersucht und des Konkurrenzdenkens, das Verlangen nach einem schöneren Wagen, einem schnelleren Boot, einem eleganteren Haus, das alles schien ihm des Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen, unwürdig. Als Michelangelo und Raphael den Auftrag erhielten, mit ihren künstlerischen Talenten den Vatikan zu verschönern, brach eine tiefe Rivalität zwischen beiden aus. Obwohl beide ganz unterschiedliche und verschiedene Arbeiten hatten, wurden sie so eifersüchtig aufeinander, dass sie am Schluss nicht einmal mehr miteinander sprachen. Eifersucht. Kapitel 4 ist voll, der ganze Prediger, das ganze Buch ist voll von Übeln, von negativen Dingen. Es ist die Rede von jemandem, Kapitel 4, Vers 6, der viel Besitz hat, Hoffnung für alle übersetzt, aber alle Hände voll zu tun, sodass er nicht einmal bei all seinem Besitz sein Leben genießen kann. Was ist das Übelst? Du hast Besitz und kannst das nicht einmal genießen. Kapitel 4, Vers 9, ganz bekannt oft bei Hochzeiten. Zwei sind besser dran als einer, haben wir heute schon gehört von Martin. Wie gut ist, wenn du zu zweit draußen bist auf der Straße. Und eine dreifache Schnur noch viel besser, wenn der Herr auch noch mit dabei ist. Buch Prediger, Kapitel 4. Und wie tragisch ist, wie viele Menschen gibt es, die mit Einsamkeit kämpfen. Ich erinnere mich gut an den Besuch, ein junger Mann, er war ein Supersportler, ist geklettert, ist bei uns in der Nähe abgestürzt und war dann in recht jungen Jahren, denke 22, 23, 24 Jahren, nach dem Unfall halbseitig gelähmt, an den Rollstuhl gefesselt, arbeitsunfähig und habe ihn zu Hause besucht und immer wieder habe ich gemerkt, der kämpft so damit, ich habe keine Arbeit, ich bin zu Hause, ich bin alleine und er kämpfte total mit dieser Einsamkeit. Ich bin alleine. Niemand besucht mich. Wie viele Menschen gibt es, die an Einsamkeit leiden? Kapitel 4, Vers 16, da ist ein junger, guter König und die Späteren haben ihn vergessen. Was ist das für eine Tragik? Ein König, jemand, der etwas erreicht, der etwas Gutes tut und die Jahre vergehen. Keiner erinnert sich mehr an diesen guten König. Denk an meinen Vater, der hat sich bemüht, eine Musikhauptschule aufzubauen. Man geht in Pension. Das dauert ein Jahr, zwei Jahre, da weiß man noch, wer der Direktor war. Nach fünf Jahren weiß man nicht einmal, wie der geheißen hat. Da gibt es Gemeinden, da gibt es Älteste, Vorsteher, die geben ihr Leben für die Gemeinden. Der ist tot, es dauert nicht lange, völlig vergessen. Keiner erinnert sich mehr, keiner fragt mehr danach. Kapitel 5 geht es weiter mit diesen Übeln. Man hat Geld und wird des Geldes nicht satt. Man kann mit Geld so viel kaufen. Ein Bett, aber keinen Schlaf, viel Nahrung, aber keinen Appetit, Beruhigungsmittel, aber keinen Frieden, Schmuck, aber keine Schönheit, Medikamente, aber keine Gesundheit. Man kann mit Geld kaufen Bücher, aber keine Intelligenz, Vergnügen, aber keine Freude. Man kann mit Geld Komfort kaufen, aber kein Glück, einen Rechtsanwalt, aber keinen Retter, Beziehungen, aber keinen wahren Freund, eine Lebensversicherung, aber nicht über den Tod hinaus. Einen schönen Grabstein kannst du dir mit Geld erwerben, aber keinen Platz im Himmel. Das Wesentlichste im Leben, Geschwister, kann man mit Geld nicht erwerben. Wie tragisch ist es, wenn es wie hier beschrieben Menschen gibt, die nicht satt werden, mehr zu haben, mehr Geld zu haben. Wie tragisch. Der Überfluss, Kapitel 5, Vers 11, des Reichen, der hat so viel Geld, dass er dann besorgt ist, hoffentlich gibt es keine Einbrecher und ich muss Alarmanlagen aufbauen. Und ich habe da einen Bericht von mir, das ist recht tragisch, da geht ein reicher Mann zum Psychologen und zum Arzt, weil er kann überhaupt nicht mehr schlafen, weil er ständig Sorgen hat und es ist ein ständiger Teufelskreis zwischen Sorgen machen und an die Zukunft denken und er ist schon ganz fertig und er leidet an großen Schlaf- und Konzentrationsproblemen. Wie tragisch, wenn das die Sorge, wenn das mein Lebenssinn wäre. Kapitel 5, Vers 12, da gibt es jemand, der hat Reichtum. Und er hat diesen Reichtum zu seinem Unglück aufbewahrt. Also das ist mir buchstäblich als Junglehrer unter die Haut gegangen. Es war Elternsprechtag. Der Vater von einem Mathematikschüler kam zu mir. Und es hat nicht lange gedauert. Ich habe relativ schnell gemerkt, der Mann ist irgendwie fertig mit seinem Leben. Hat nach Alkohol gerochen. Und wir haben weniger über seinen Schüler gesprochen als über sein Leben. Und er hat erzählt, wissen Sie, Heidenthaler, ich bin nach Österreich gezogen. Und ich habe damals Balkan, Kroatien, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Land der heutigen Länder das heute war, habe ich mein ganzes Erspartes immer dorthin gebracht und ich habe mir ein superschönes Haus gebaut. Jede freie Minute, jeden Cent investiert in mein schönes Haus in meiner Heimat. Und dann wurde der Mann ein wenig zaghaft und stotternd im Erzählen. Er hat dann erzählt und dann ist der Krieg ausgebrochen und dann sind die Flieger über mein Haus geflogen und einer dieser Piloten hat auf den Knopf gedrückt, die Bombe hat mein Haus getroffen und es war mein Lebenswerk über viele, viele Jahre erworben, in 5 Sekunden in Schutt und Asche. Der Mann, der vor mir saß, er war fertig. Es ist die Rede in Kapitel 5, Vers 16 von Verdruss, von Krankheit, von Zorn. Denk, wie viele meiner Arbeitskollegen habe ich schon verloren? Krebs. Für mich das eindrücklichste Erlebnis war vor ein paar Monaten diesbezüglich. Mein Vater hat die Diagnose Krebs, Gehirntumor. Und er wurde in Salzburg operiert und dann meine Stiefmutter, meine Schwester und ich, ein Arzt und ein Psychologe und jetzt geht es zum Besprechen des Befundes. Und es geht heute, früher hat man vieles verheimlicht, heute geht es knallhart. Herr Heidenthaler, Gehirntumor, schnellst wachsend, bösartigst, mit Chemo, mit Bestrahlung, mit Operation, 1,5 Jahre. Also ich habe als Sohn einfach mal kurz innehalten müssen. Man ist irgendwie schockiert und der Prediger hält uns die Realität des Lebens ganz klar vor Augen. Es ist hier herunten übersät mit Bitterkeit, mit Schmerzen, mit Krankheit, mit dem Tod. Und sei es nur, wie es mir manchmal geht, du planst einen schönen Tag, freust die ganze Woche und der Tag ist schön und es gibt einen schönen Ausflug und deine Frau hat Migräne. Muss gar nicht die Diagnose Krebs sein. Es gibt viele Widerwärtigkeiten in unserem Leben. Da gibt es jemanden, sagt der Prediger, der über den anderen herrscht und ihn unterdrückt. Und der, der herrscht, über dem ist wieder ein Größerer und der unterdrückt den Nächsten. Ja, da gibt es Menschen, die verdienen 10.000 Euro und da gibt es Menschen, die verdienen 100.000 Euro. Aber ganz unten gibt es auch eine arme Witwe, die war bei uns in der Gemeinde, die hat sich nicht einmal eine Badewanne leisten können. Also es ist, wie der Prediger sagt, ein Kreislauf mit vielen Übeln. Und wenn man nur die Perspektive dieses Lebens hätte, mit diesem üblen, ständigen Kreislauf, ich sage immer, das ist wie so eine Käseglocke. Sagt man das bei euch auch, gibt es eine Käseglocke oder ist ein anderer Begriff? Da ist der Käse drinnen und die Glocke drauf, gell? Und in diesem Dunstkreis drinnen, dort ist angenehm, dort entwickelt sich alles. Und so sind wir wie unter dieser Käseglocke. Um das in meiner Sprache zu beschreiben. Und wenn ich nur bis zu diesem Tod an all diese Übel denke und mich umschaue und dann Tagesschau im Fernsehen schaue und dann den Streit vom Nachbarn anschaue und dann schaue ich Bezirksgericht, wo sie die streiten vor Gericht. Ich verstehe mehr und mehr Menschen, die sagen, ich ertrage dieses Elend nicht mehr. Ein Zitat vom Prager Juden Franz Kafka. Der schrieb Sonntag, 19. Juli 1910, geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht. Elendes Leben. 12 Jahre später, muss man sich vorstellen, 12 Jahre später, Eintrag ins Tagebuch. 16. Jänner 1922, Zusammenbruch, Unmöglichkeit zu schlafen, Unmöglichkeit zu wachen, Unmöglichkeit das Leben, genauer die Aufeinanderfolge des Lebens zu ertragen. Die Uhren stimmen nicht überein, die innere Jagd in einer teuflischen oder dämonischen oder jedenfalls unmenschlichen Art, die äußere geht stockend ihren gewöhnlichen Gang. Unerträglich dieses Leben. Wie vielen Menschen geht es so? Und das Schöne in diesem zweiten Abschnitt, da sind so viele Übel, da sind so viele Herausforderungen. In dieser Käseglocke ist man manchmal ziemlich stinkend und unangenehm. Und in dieser Käseglocke, wenn man genau den Prediger studiert und liest, merkt man, lest mit mir mit Kapitel 3, Vers 11, alles ist vergänglich, alles geht dem Tod entgegen und nichtsdestotrotz, Kapitel 3, Vers 11, und alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in sein Herz gelegt. Der Mensch ist in dem elenden Kreislauf, ich sehne mich nach mehr. Rundherum sehe ich Streit, Krankheit, der Papa hat Gehirntumor, die Nachbarn streiten, mit der Politik geht es bergab, wirtschaftlich wird es schwieriger. Irgendwie ist alles vergänglich. Es ist ein elender Kreislauf. Und das Schöne, ich habe den Blick über den Tod hinaus. Er sagt, die Ewigkeit hat er schon in mein Herz gelegt. In dem ganzen Abschnitt 3, Vers 14 ist Zeit und Ewigkeit, der ständige Kreislauf und im Gegensatz dazu die Ewigkeit. Kapitel 3, Vers 14, ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Gottes Pläne sind ewig. Was er tut, ist ewig. Ich lese 3,17. Ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Ungerechten richten. Es gibt eine Zeit dort für jedes Vorhaben und für jedes Herz. Es gibt auf diesem Planeten viele Übel. Alles hat seine Zeit. Und Gott hat die Ewigkeit ins Herz gelegt. Gott selbst ist in diesem Abschnitt in der Ewigkeit. Und in Kapitel 5, Vers 1, das ist das Schönste dann, Kapitel 5, Vers 1, sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. In dem Abschnitt bist du in der Käseglocke, gell? Im ständigen Kreislauf. Manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Und Gott hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt und er selbst ist in der Ewigkeit. Er ist im Himmel, steht hier, gell? Und wie schön ist das, wenn ich als Mensch jetzt dieses Leben in Verbindung zum Himmel, zur Ewigkeit bringen kann. Darum sagt Kapitel 5, pass auf, was du sagst. Gott im Himmel, in der Ewigkeit, der registriert jeden Gedanken, jedes Wort, jeden Schritt in deinem Leben. Wie wunderbar, ein klares Resultat, Kapitel 5, Vers 17. Siehe alles, was ich als schön erkannt habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch jener Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das wiederum, sich zu freuen bei all den Übeln, er verheimlicht uns gar nichts, der Prediger. Aber bei all dieser Mühe dann zu genießen und sich trotzdem zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Begründung, denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Ein klares Ergebnis. Du isst, du trinkst, du mühst dich ab. Es ist ganz klar, es ist Mühe. Alle Übersetzungen, 5,17, ich übersetze unrevidierte Elberfelder, lese vor. Wer Gutes sehe bei all seiner Mühe, Luther übersetzt, wer guten Mutes ist bei all den Mühen, Bruns übersetzt, guter Dinge zu sein bei aller Mühe. Es ist ganz klar, es ist viel Mühe. Aber wie schön, wenn du in deinem Leben, ich kenne dich ja nicht, du kennst mich nicht, ein Halleiner, ein Österreicher, ein Prediger, wie schön ist, wenn du dein Leben mit all den schönen, guten, schlechten, schwierigen, üblen in Verbindung setzen kannst zum ewigen Gott. Und das, was da herunten in deinem Leben passiert, Kapitel 7, Vers 14, ich bin ein Fan von Bibelverse auswendig lernen. Am Tag des Glücks sei guter Dinge. Wie geht's denn weiter? Am Tag des Unglücks bedenke, dass Gott jenen ebenso gemacht hat wie diesen. Egal, was in deinem Leben passiert, wie schön, wenn du Dinge, Umstände in Abhängigkeit zu Gott bringen und in Abhängigkeit von ihm leben und aus seiner Hand nehmen kannst. Dann wirst du wirklich glücklich. Und das zu erleben ist eine Gnade, ein Geschenk Gottes. Und dann bist du, wie es im Vers 16, 17, 18 heißt, der glückliche Mensch, denn du denkst nicht ständig an die Tage deines Übels, denn du lebst jetzt in Abhängigkeit von Gott. Ist leichter getan als gesagt. Also meine Großmutter, kann mich gut erinnern, die letzten Jahre, die hat immer von früher erzählt. Der Großvater, der hat immer vom Krieg und von früher erzählt. Immer. Müsst ihr mal schauen, bei alten Menschen, die erzählen fast nur aus der Vergangenheit. Du unterhältst dich mit den jungen Menschen, die haben Pläne und was sie machen und was sie zukünftig, welche Häuser sie bauen. Und wie schön ist es, wenn du, wie es hier steht, du kannst leben, egal ob alt oder jung, jetzt in der Gegenwart. Und alles, was du erlebst, bringst du in Beziehung zu deinem Gott. Wie glücklich bist du als Mensch? Wie glücklich. Könnt ihr da herüben in Deutschland durch Sorgen euer Leben verändern? Also bei uns geht es nicht. Bei uns steht es in der Bibel zumindest so. Du, lieber Mensch, du kannst durch Sorgen keine Elle zusetzen. So, ihr kennt ja die Bibelverse alle. Geht das bei euch herüben so? Auch nicht, gell? Das ist das gleiche Wort Gottes, ja. Funktioniert genau gleich. Wie schön ist, wie glücklich bist du als Mensch, wenn du heute einfach dein Leben aus der Hand Gottes nimmst. Du musst jetzt im Negativen nicht an morgen denken oder an gestern. erinnern mit Meilensteinen und Highlights von Gottes Seiten ist super. An die Zukunft zu denken, die wir haben, ist super. Aber im Negativen, mit Sorgen, einfach heute zu leben. Genieße die Lebenstage als ein Geschenk Gottes. Und im dritten Abschnitt wird uns klar gemacht, du hast ein Leben. Der dritte Abschnitt, der zieht den Tod wie ein roter Faden durch. Da heißt es, das Leben ist wie ein Schatten und dann geht es zum Tod. Kapitel 7, Vers 1, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Das sind ganz komische Dinge, verstehst du das? Warum ist der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt? Das Haus der Trauer ist besser als das Freudenhaus, das Gasthaus, wo ihr gerade sitzt und dann feiert und Bier trinkt. Geh lieber am Friedhof, sagt er, als ständig in Geburtstagsfeiern und Freudenfeiern dabei zu sein. Kapitel 7, Vers 8, das Ende ist besser als sein Anfang. Warum ständig so komische Zitate? Ich denke, es ist ganz klar, weil der Kontext macht klar, du hast ein Leben, und dann geht es ab zu den Toten. Und von daher besser, wenn am Tag des Todes feststeht, dieser Christ, Salomo, er hat Buße getan, er hat mit Gott gelebt und jetzt geht es ab in die Ewigkeit. Von dem her viel besser ist der Tag der Geburt. Gell? Viel besser am Friedhof zu sein und über das Leben nachzudenken, als wir stets nur auf Feten und Freuden feiern und sich berauschen und essen und trinken und Alkohol konsumieren. Es ist viel besser nachzudenken, zu wissen, es gibt ein Leben und dann ist vorbei. Der Schröder Hirs erzählt immer die Lebensgeschichte, ihr kennt wahrscheinlich einen Schröder Hirs, von seinem Freund, der gesagt hat, und leben und genießen, und dann wäre es, wenn ich in Pension gehe. Gell? Und dann war er in Pension und bei den ersten Skitouren in der Pension kam dieser Freund unter die Lawine und es war vorbei. Also du hast ein Leben und dem Tod in diesem Abschnitt kann niemand entfliehen. Und du kannst es auch nicht ergründen. Du kennst auch den Tag des Todes nicht. Er beschreibt es dann in Kapitel 8 so fast suffisant. Das ist wie, hast du dir schon jemals selber beim Schlafen zugesehen so? Meine Frau sagt manchmal zu mir, ich schnarche. Also man kann eine Aufnahme machen, aber ich habe selber noch nie beim Schlafen zugeschaut. So hast du weder Einfluss, noch Einblick, noch Gewalt über diesen Tag. Du weißt nichts. Besser lebendig, Kapitel 9, als tot. Denn lebendig kann man noch handeln. Ein klares Resultat, die Zeit eilt und ich wollte einfach einen Überblick geben, einen Einblick, eine Ermunterung als Christenmensch. Kapitel 9, Vers 7, geh hin, iss dein Brot mit Freude, trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit, an Salböl fehle es nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist Anteil am Leben und deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft, denn es gibt weder Tod noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Schiol, in den du gehst. Zeugen Jehova nehmen das her und sagen, schau, es ist doch der Totenschlaf, es ist aus. Es gibt weder Kenntnis, noch Berechnung, noch Weisheit im Schiol. Nein, der Kontext sagt, es gibt ein Leben und dann ist Tod. In diesem Sinn gibt es dann mit dem Tod kein Rechnen mehr, kein Handeln mehr. Du hast jetzt ein Leben, um für Gott zu leben. Und dann ist es vorbei. Wieso kann es dann sein, dass Menschen leben wie im Psalm 49, Vers 20, oder nein, Entschuldigung, Vers 12, glaube ich, sie bauen Häuser, als würden sie ewig stehen. Gell? Sie haben Ländereien nach ihrem Namen benannt. Wieso ist es möglich, dass wir so tun, als würden wir ewig leben? Also ich habe lange in Hallen in der Stadt gewohnt, mit unseren 4 Kindern, und direkt beim Hauseingang, da waren so die Parkplätze zugeteilt, und einer der Nachbarn, der immer ganz strenge Blicke auf unsere Kinder warf und ja, nichts anstellen, ja, nichts tun, der hat sein Auto behütet wie sein Heiligtum. Der ist da rundherum gegangen und immer geschaut, ist irgendwie ein Kratzerl mehr oder irgendwas. Und wehe, da war irgendwo ein Kratzerl. Das schmerzt ins Herz hinein. Warum schmerzt es im Herz so? Weil das Herz nicht an der Ewigkeit hängt, sondern am Auto, gell? Darum schmerzt es so, ganz klar. Du hast ein Leben. Lehre uns zählen unsere Tage. Für mich ist es eine sehr eindringliche Zeit, einfach mal mit meinem Vater zu erfahren, hey, stopp, man tut es, als würde man ewig leben hier. 1,5 Jahre, dann ist es vorbei. Das musst du mal einfach ins Gesicht gesagt bekommen. So. Wie lange hast du noch? Genieß dein kurzes Leben und sei weise. Ist beim Resümee aufgefallen, die Kleider seien weiß, ein Bild für, mach die Sünde weg. Habe Öl, ein Bild für totale Freude. Man merkt in diesem scheinbar pessimistischen Buch ständig, Gott ist ein Gott der Freude. Er möchte leben. Er gibt Öl. Und merkst du nicht, du bist ein Kind Gottes. Längst hat Gott Freude an all deinem Tun. Handle nach dem, was dein Herz, die Sprache des Predigers, es traut mir sich so gar nicht predigen. Die Freiheit, die Gott uns gibt, handle, tue, agiere. Dein Herz ist frei. Gott freut sich an den Kindern Gottes. Gell? Mit dem Bewusstsein, ich habe ein Leben. Und dann geht's ab zu den Toten. Und der letzte Abschnitt. Der Tod als roter Faden zieht sich weiter. Kapitel 9, Vers 11. Die Hoffnung für alle übersetzt. Verkehrte Welt steht da als Überschrift. Haben wir noch gar keine schlechte Überschrift. Die Schnellen gewinnen nicht. Die Starken gewinnen nicht den Krieg. Die Klugheit führt nicht immer zu Reichtum, aber eines ist ganz egal, ob du klug oder nicht klug, intelligent, weniger intelligent, reich, weniger reich, ob man auf dich hört, nicht auf dich hört, ob gerade die Richtigen gewonnen haben im Bürgerkrieg oder nicht. Eines steht fest, es trifft alle ein und dasselbe Geschick, Kapitel 9, Vers 11, und das ist das Tod. Und die verkehrte Welt, wie die Hoffnung für alle das überschreibt, das ist im letzten Abschnitt fast auf den Höhepunkt getrieben. Da steht auf den weisen Mann, der könnte die ganze Stadt retten, auf den hört man nicht. Da gibt es Törichte, die bekommen die höchsten Posten. Also ich bin jetzt ja schon über 30 Jahre im Dienst als Lehrer und da verfolgt man dann rundherum in den verschiedenen Schulen das irgendwie mit, wie Direktoren bestellt werden. Ich darf nicht frech sein, ich soll für Dirigenten beten und für die Obersten irgendwie erweise allen Ehre. Das möchte ich auch tun. Aber so einfach in der Betrachtung des Predigers habe ich mir schon manchmal gedacht, ist es Voraussetzung, dass man ein Dummkopf ist, damit man als Direktor eingesetzt wird. Der Prediger sagt, das gibt's doch nicht. Die größten Toren werden an die wichtigsten Posten eingesetzt. Wie gibt's sowas? Es ist furchtbar. Und man könnte einfach resignieren, aber das Resümee im Kapitel 4 und vom Prediger ist nicht resignieren, nicht bei der Käseglocke alles dicht machen und ersticken, sondern einfach dein Leben in Bezug zur Ewigkeit sehen. Und dann heißt es, und du, mein lieber Freund, handle, sei klug, halte deine Werkzeuge in Ordnung, sehe aus, gehe hin, streue aus deinen Samen. Mir fehlt die Zeit, alles zu lesen. Ich hoffe, ihr habt den Wortlaut vom Prediger und merkt, dass ich ständig zitiere. Ich bringe das Zitat vom letzten Abschnitt, des Conclusio, Kapitel 11, Vers 9 und 10. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all diese Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leid fern. Denn dunkles Haar und Jugend sind Nichtigkeit. Freue dich, sei fröhlich. Merkt ihr, ihr müsst den Prediger, ich bin ja Lehrer, gell? Normalerweise gebe ich immer Hausaufgaben, kann ich nicht, weil ich komme ja nicht mehr zum Kontrollieren. bitte lest mehrmals das Buch Prediger. Freue dich, genieße das Leben. Gott ist so ein Befürworter des Lebens. So eine grandiose Lebensbejahung ist das Buch Prediger. Die Leute sagen alle, die Ausleger, das ist so pessimistisch und so negativ. Ja, das ist pessimistisch unter dieser Sonne. Aber im Blick mit der Ewigkeit verbunden ist das Leben pur. Es ist Leben, es ist Freude. Jüngling, lebe. Tue, wonach dein Herz sich sehnt. Ich traue mir das ja wirklich nicht predigen. Aber es steht so da. Mit dem Bewusstsein, lieber Christenmensch, vor Gott Rechenschaft abzulegen. Du hast Freiheit. Wie schön. Es ist ein Traum. Ein Leben und dann ist vorbei. Wisst ihr, wo das gibt es? Ihr habt das Zitat auch. Wie der Baum fällt, so liegt er. Ist bei euch ein Sprichwort. Wisst ihr, wo es herkommt? Prediger, Kapitel 11, Vers 3. So viel kommt aus dem Prediger. Ein Leben und dann ist es vorbei. Wie der Bestatter. Also ich bin Lehrer. Du bist vielleicht Elektriker oder machst so wie der Hans, so sorgst für wichtige Werkzeuge, damit man wieder gescheit funktioniert und gehen kann. So. Und ein anderer ist Bestatter. Und der Bestatter hat jeden Tag, musst du dir vorstellen, jeden Tag hast du den Toten und wieder einen Toten, wieder einen Toten. Und jedes Mal hast du die Aufgabe, so den letzten schönen Anzug anzuziehen, gell? Das Gewand des Sterbens gerade ausziehen, den letzten schönen Anzug, was die Verwandtschaft gebracht hat, anziehen. Und der Bestatter sagt, vielleicht ist das mein letztes Gewand, mein letzter Pullover von heute, ich weiß es nicht. Wenn ich hinausgehe bei der Tür, was passiert? Niemand von uns hat das Leben in der Hand, niemand. Es kann sein, dass das mein letztes Hemd für heute, für immer auf dieser Erde ist. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Leben. Und so, ich denke fast, das ist dann am Schluss, Kapitel 12 ist fast dann irgendwie die Vitaminspritze vom Salomo, Kapitel 12. So denke nun bitte an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Also alle, die auch schon graue Haare haben oder eine Glatze, ihr dürft es auch noch zuhören. Gedenke an den Tagen deiner Jugendzeit. Und ich lese 12,1, denke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Und dann steht immer, wenn man diesen Wortlaut dann liest, bevor die Tage des Übels naden. Dann kommt das Alter, beschrieben. Das ist amüsant. Die Müllerinnen malen nicht mehr. Die Fenstergläser funktionieren nicht mehr. Das Vogelgesang wird dünner. Die Müllerinnen und, also habe ich schon gesagt, es wird das Alter beschrieben, so poetisch und so herzergreifend. Wenn man betroffen ist oder Betroffene sieht, ist es weniger berührend. Bitte denke an den Schöpfer, so wie du heute hier sitzt. Ob jung oder alt, bevor es zu spät ist. Ändere die Dinge, wie sie Gott gefallen. Was deinem Leben Glück und Freude bringt, bevor es zu spät ist. Also ich möchte euch gerne so heute entlassen. Ich möchte mein Leben vor Gott ausloten. Ich möchte wie der David beten, erforsche mich, oh Gott, erkenne mein Herz, prüfe meine Gedanken und siehe, ob irgendwie Mühsal, Schwieriges, Falsches bei mir ist. Ich möchte mit dir leben und mit dir wandeln. Das geht dann relativ schnell. Das Alter des Predigers, wie das beschrieben wird, also meine Großeltern waren mir das irgendwie, das zu verstehen, was der da meint. Also der Opa war derjenige, die haben 3 Häuser gebaut, wirklich sehr fleißige Menschen, väterlicher Seite. Und im Alter war das dann so, da war zuerst der Herzschrittmacher, dann die Diabetes, dann die Gefahr, den Fuß abzunehmen, dann irgendwie so schwerhörig, dass man immer schon ganz laut reden musste und dann immer 3-mal nachfragen, was hast du gesagt? Und dann ist er nicht mehr auf den Berg gegangen, sondern dann nur mehr 1 Kilometer vor der Haustüre, dann waren es nur mehr 300 Meter, dann hat es sich beschränkt auf den ersten Stock und das Erdgeschoss und irgendwann aufs Erdgeschoss und irgendwann hat sich das Leben einfach beschränkt auf das letzte Bett. Und das ist der Weg, den wir früher oder später alle gehen. Bei der Oma das Gleiche. eine tapfere Frau, eine vorbildliche Frau. Dann war der große Herzinfarkt und dann war der zweite große Herzinfarkt und dann war Lymphstau und Rotlauf und die haben sie abgewechselt. Schwierig. Denke an den Schöpfer, bevor die Tage des Übels nahen. Bist heute noch glücklich und fidel und irgendwie voller Tatendrang und Kraft und Lebensfreude. Genieße es, bevor es zu spät ist. Dann geht der Mensch und der Mensch kehrt zu Staub zurück. Ich rede in der Sprache des Predigers. Und dann wird jeder für sein Leben Verantwortung ablegen müssen. Ich habe den letzten Abschnitt überschrieben. Genieße dein Leben in der Verantwortung gegenüber Gott. Und da so Kapitel 12. Denke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Du kehrst zu Staub zurück. Und die Worte, das sind Worte eines Hirten. Wisst ihr, was der Hirte möchte? Das Beste für seine Schafe. Das sind Worte, die, ich habe es überschrieben, Leben für Weisheit für das Leben unter dieser Sonne. Also diese Dinge muss man sich wirklich zu Herzen nehmen, um weise zu werden, um das Leben wirklich zu ergreifen. Und ich habe lange gerungen, ich habe bei der Einteilung, schaut, ich habe ein Wort geschrieben, ich habe immer gleich angefangen. Da steht immer genieße, genieße, genieße. Manchmal hat man als Christ fast irgendwie die Hemmung, das zu sagen. Gell? Aber es kommt für mich im Prediger klar heraus, Gott ist es, der Genuss möchte. Gott ist es, der leben möchte. Gott ist es, der die Freude und die Lebensfülle für jeden Einzelnen möchte. Ein wunderbar bejahendes, traumhaftes Buch. Versucht es irgendwie ernst zu nehmen. Ich schließe mit der Geschichte, angeblich eine wahre Geschichte. Ein Mann wurde nicht fertig mit den Übeln seines Lebens. All die Schwierigkeiten, all dieses Negative im Kreislauf hat ihn so erdrückt. Und er ist zum Arzt und er hat Schlafprobleme und er ist zum Psychologen. Er ist wiederholt in die Klinik und dann wiederholt immer zum gleichen Seelentröster. Und eines Tages, der hat sich nicht mehr zu helfen gewusst, hat der Psychologe zu dem Mann gesagt, ich habe einen guten Tipp für Sie. Da drüben in der Nachbarstadt, da ist ein Zirkus. Und da ist ein Clown und dieser Clown, der ist so lustig und so fröhlich und so voller Leben und der macht so tolle Geschichten. Dort müssen Sie hingehen, dem müssen Sie zuhören, dann haben Sie wieder Lebensmut. Der Patient schaut den Psychologen an und sagt, ich bin dieser Clown. Also wenn wir diese Inhalte des Predigers nicht ergreifen, dann bleiben wir einfach dieser Clown. Und wenn wir die Worte Gottes ergreifen, dann ist Leben pur. Leben und Freude pur. Ich finde, es ist auch das Buch für die Jugend. Eigentlich das Buch Prediger, das muss die Jugend irgendwie, es ist das, was mich total prägte. Ich habe mich mit 21 bekehrt. So bejahend, so ein positives Gottesbild, so ein positives Lebensbild eigentlich. Und so realistisch auch gleichzeitig. Eine Antwort, die es sonst nirgends gibt. In den Übeln so viel Freude und Blick für die Ewigkeit, es ist unheimlich eigentlich. Ja, danke fürs Zuhören.
Ich wollte noch was